Alles, was da war, ist abgewaschen. Alles, was da hinten ist, vergessen wir, Herr. Herr Jesus, heute Abend, wir strecken uns aus nach dir, Herr. Befreie deinen Geist in dieser Versammlung. Und Herr Jesus, erwecke uns neu für dein Evangelium, Herr. Erwecke uns neu, dir auch darin zu dienen. Amen. Halleluja. Ja, lob den Herrn. Eine sehr kostbare Zeit, diese Konferenz. So vielen jungen Leuten und vor allem so einem reichen Wort des Herrn. Und das Thema an unserer Zeit ist ja, durch Glauben zur Vollendung gelangen. Und dazu lesen wir den Hebräer im Kapitel 11. Und möchte nur kurz ein bisschen noch was wiederholen von dem, was wir bereits gehört haben. Und zwar, ja, in diesem Kapitel von Hebräer 11, es geht hier wirklich darum, dass Gott heute Menschen braucht, Menschen benutzt für seinen Vorsatz. Es geht dem Herrn in diesem Kapitel darum, uns wirklich zu zeigen, was er heute tun möchte und wie er auch mit uns Menschen zusammen zum Ziel kommen möchte. Und wir hatten von Anfang an gesehen, es ist der Glaube, der Gott so wichtig ist. Und unser Glaube ist etwas, was uns Gott geschenkt hat. Es ist was Wunderbares, dass wir diesen Glauben Gottes geschenkt bekommen haben. Und der Glaube in uns, das ist ein lebendiger Glaube. Der Herr möchte, dass wir unseren Glauben auch benutzen, unseren Glauben einsetzen. Und zwar auch für seinen Vorsatz. Ja, der Herr zeigt hier, es gibt so viele Menschen, Abel, Henoch, dann Noah haben wir gesehen, Abraham heute Morgen. Und alle haben ihren Glauben eingesetzt. Und so konnte Gott vorangehen. Und heute ist dasselbe Prinzip. Wenn wir unseren Glauben einsetzen, dann kann Gott vorangehen. Nicht nur ich kann vorangehen, sondern Gott kann vorangehen. Manchmal denken wir nur, ja, dann komme ich voran und ich lerne den Herrn kennen. Aber ich glaube, in diesem Kapitel ist es so deutlich, durch unseren Glauben kann Gott genauso sein Ziel erreichen und vorangehen. Und das macht unseren Glauben noch viel wichtiger und noch viel kostbarer, als wenn es nur für unsere persönliche Errettung wäre. Und so ist es auch mit jeder Person, die hier in dem Kapitel erwähnt wird. Es geht darum, dass Gott zu seinem Ziel kommt mit uns allen. Es ist etwas Gewaltiges, heute in dem Werk Gottes dabei zu sein. Lob den Herrn. Und in diesem Kapitel, nachdem wir gesehen haben, der Herr hat uns gerecht gemacht, wofür Abel steht, dann haben wir auch gesehen, Henoch, wir brauchen einen Wandel mit Gott. Das ist beides so wichtig in unserer Erfahrung. Und wenn wir dann mit Gott wandeln, das ist auch noch nicht ausreichend für Gottes Plan. Gott möchte, dass wir gemeinsam aufgebaut werden zu einer Arche, zu einer Gemeinde, die genau so ist, wie er es möchte. Wenn der Herr die Gemeinde hat, wie er es möchte, dann ist dieses Zeitalter auch zu Ende. Ja, oft fragt man sich, ja, wann und wie kommt das Ende des Zeitalters? Und bei Noah sieht man sehr klar, in dem Moment, wo er die Arche fertig gebaut hat, dann kam das Ende, dann kam das Gericht. So wichtig ist der Aufbau der Gemeinde. Der Aufbau der Gemeinde bestimmt das Ende dieses Zeitalters. Darauf wartet Gott heute und dafür hat er uns heute gerufen. Lobt den Herrn für seine hohe Berufung. Ihm zu dienen, damit dieses Zeitalter beendet wird. Das ist wunderbar. Und genauso auch die Stadt, die Abraham gesehen hat. Es ist eine ewige Stadt. Es ist die Wohnung Gottes bis in Ewigkeit. Und das ist die Gemeinde heute. Die Gemeinde ist nicht nur was für heute. Die Gemeinde ist etwas für die Ewigkeit. Es ist wunderbar, dass der Herr uns in die Gemeinde gebracht hat. Lobt den Herrn. Und heute Abend wollen wir Gemeinschaft haben über Sarah. Und das ist wirklich auch sehr kostbar und wichtig. Denn wenn Gott jetzt das Zeitalter bald beenden möchte, durch den Aufbau seiner Gemeinde, dann möchte er bestimmt noch auch viele Menschen erretten für den Aufbau seiner Gemeinde. Ja, Gott ist es nicht gleich, ob die Menschen gerettet werden oder ob sie verloren gehen. Und die Bibel zeigt uns, jetzt ist das Zeitalter der Gnade. Dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben, ist die Zeit, in der Menschen gerettet werden können. Wenn das Zeitalter zu Ende ist, kann ein Mensch nicht mehr gerettet werden. Dann ist die Zeit der Gnade vorbei. Und daran erkennen wir schon, wie wichtig dem Herrn am Ende des Zeitalters das Evangelium ist für alle Menschen. Denn wenn das Zeitalter zu Ende ist, kann ein Mensch wirklich nicht mehr gerettet werden. Und darum lobt den Herrn, wir sind nicht nur für den Aufbau der Gemeinde, wir sind auch für das Evangelium ausgerichtet auf den Aufbau der Gemeinde. Wir möchten das Evangelium verbreiten für den Vorsatz Gottes. Und das ist wirklich etwas Kostbares. Heute gibt es viele Gläubige, die das Evangelium predigen und sich ganz fürs Evangelium hingeben. Und das ist wirklich auch wunderbar, dass Gläubige ein Anliegen haben, andere Menschen zur Errettung zu bringen. Und doch, ich glaube, hier in diesem Kapitel, es ist bezeichnend, dass Sarah in diesem ganzen Zusammenhang erwähnt wird. Und das zeigt, dass der Herr das Evangelium eigentlich braucht für den Vorsatz, den er hat, für die Erfüllung seines Werkes auf dieser Erde. Es ist nicht etwas für sich getrennt von allem anderen, was Gott sonst tut. Ja, Gott baut hier die Gemeinde und dort hat er eine Missionsschule und ein Missionswerk und so baut er sein Reich. Das ist nicht Gottes Weg, sein Reich zu bauen. Gott möchte, dass alle, die seine Gemeinde bauen, auch genauso da sind, Menschen zu gewinnen für seinen Vorsatz. Es geht dem Herrn um seinen ewigen Plan. Lobt den Herrn. Und dafür möchte er uns erwecken, dass wir ihm dafür brauchbar werden. Halleluja. Lasst uns mal zusammen zwei sehr wichtige Verse lesen. 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4. Alle zusammen in Deutsch, ja? Amen. Herr Jesus. Ja, dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Halleluja. Gut und angenehm vor unserem Retter Gott. Unser Gott ist wirklich ein Rettergott. Gott möchte alle Menschen tatsächlich erretten, ohne Ausnahme. Und ich denke, er hat uns auch in dieser Zeit schon gezeigt, dass er ein echter Rettergott ist. Er hat Noah gerettet. Er hat nicht Noah einfach mit allen anderen ausgelöscht, sondern er hat danach gesucht, ob jemand da ist, der gerettet werden möchte. Und er hat Noah gefunden und er hat ihn gerettet. Und das ist wirklich eine Eigenschaft unseres Gottes. Unser Gott ist ein Rettergott. Es geht ihm darum, wirklich, dass alle Menschen zur Errettung kommen. Ohne Ausnahme. Das ist wunderbar. Und zwar sagt er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dieser Vers zeigt auch, das Evangelium ist nicht etwas nur für sich, dass alle Menschen gerettet werden und Punkt. So steht's hier nicht. Sondern es ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, der Herr möchte jeden, den er gerettet hat, auch für seinen Vorsatz benutzen. Der Herr möchte alle, die er gewonnen hat durchs Evangelium, so voranbringen, dass sie brauchbar werden für sein Werk auf der Erde. Das ist was Kostbares. Und er sagt hier, zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das zeigt auch, ja, es braucht schon eine Zeit, die der Herr benötigt, um uns in seinen Vorsatz hineinzubringen, um uns seinen Willen zu offenbaren. Aber ich denke, es ist so wichtig, dass wir beim Evangelium nicht nur an die Errettung von der Sünde denken und dass du nicht mehr verloren gehst und dass Gott dich liebt und er für dich sogar gestorben ist, damit du jetzt durch Glauben das ewige Leben hast. Das ist natürlich wunderbar, lob den Herrn. Aber unser Evangelium geht weiter. Unser Evangelium ist ein Evangelium von Christus und der Gemeinde. Wir wollen nicht nur, dass Menschen gerettet werden, wir wollen, dass sie auch zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Halleluja. Es ist nicht gut genug, wenn jemand nur glaubt. Wir wollen, dass alle, die glauben, auch den Vorsatz des Herrn erkennen und ergreifen und sich dafür hingeben. Lobt den Herrn, dass unser Gott uns dafür berufen hat. Halleluja. Und jetzt ist so, wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dann warum sind nicht alle Menschen gerettet? Ich meine, die Frage, die hört man öfters oder hat man sich vielleicht auch schon selbst gefragt, woran liegt es, dass nicht alle Menschen gerettet werden? Und dazu können wir mal Verse aus Römer 10 lesen, Vers 14 bis 17. Ja, Herr Jesus, vielleicht kann es mal jemand vorlesen. Johannes? 14 bis 17, Römer 10.
Wie sollen sie nun den anrufen, den sie nicht glauben? Und wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie hören ohne Prediger?
Ja.
Und wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die freudige Nachricht von guten Dingen verkündigen.
Amen.
Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unseren Predigten geglaubt? Also kommt der Glaube aus dem Hören. Und das Hören durch das Wort Christi.
Amen. Halleluja. Ja, hier kommt genau die Frage. Wie sollen sie nun an den anrufen, an den sie nicht glauben? Und davor heißt es, jeder, der den Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber wo ist das Problem? Ja, wie können sie, selbst wenn sie wollen, den anrufen, an den sie nicht glauben? Und dann sagt er, und wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Tja, und dann, woher kommt das Problem? Wie sollen sie hören ohne Prediger? Und wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und diese vier Fragen zeigen so klar, wie sehr Gott uns braucht, um Menschen zu erretten. Ich denke, wir sind uns oft nicht bewusst, was für eine Bedeutung wir für Gott und auch für andere Menschen haben. Damit andere Menschen gerettet werden können und den Herrn anrufen können, braucht der Herr uns heute. So wichtig ist es, dass wir heute für den Herrn brauchbar sind, besonders im Evangelium. Und er sagt nicht nur, dass der Herr uns braucht, sondern es heißt auch, wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und es zeigt mir, jeder, der bereit ist, das Evangelium zu predigen, es soll auch einer sein, der ganz abhängig ist vom Herrn. Ja, wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Da habe ich gedacht, aber wieso? Ich kann doch ohne Schwierigkeiten, kann ich doch mal jemand was sagen und ihm ein bisschen was erzählen. Aber der Herr hat mich berührt. Der Herr möchte, dass wir dann predigen, wenn er uns auch in dem Sinn gesandt hat. Das heißt, wenn er uns sich so abhängig von sich gemacht hat. Der Herr möchte uns so abhängig machen von ihm. Ja? Er möchte, dass wir ganz an ihm hängen im Evangelium. Der Herr möchte nicht, dass Menschen nur hingehen und irgendwas für ihn machen. Der Herr möchte, dass Menschen hingehen, die von ihm gesandt sind. Menschen, die wirklich eins sind mit ihm in dem, was sie tun. Lobt den Herrn. Und wenn wir dann weiterlesen, heißt es, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die freudige Nachricht von guten Dingen verkündigen. Ja, ich sag mal, das Evangelium ist auch eine ganz praktische Sache. Es geht auch um deine Füße. Ja, wo unsere Füße hingehen und ob unsere Füße überhaupt hingehen zu den Menschen und sich bewegen, damit der Herr sich bewegen kann. Ja, heute ist der Herr nicht leiblich unter uns, aber er lebt in uns. Und er möchte, dass unsere Füße liebliche Füße sind. Und dass sie da hingehen, wo der Herr hingeht, um freudige Nachricht von guten Dingen zu verkündigen. Lobt den Herrn, das ist eine wunderbare Aufgabe. Der Herr hat uns berufen, damit wir das verkündigen. Das heißt, der Herr tut es nicht direkt. Der Herr tut es nicht ohne dich. Der Herr möchte heute unsere Füße und auch unseren Mund, um diese Dinge zu verkündigen. Lobt den Herrn. Und darum sollen wir wirklich ihm auch unsere Füße hingeben und sagen, Herr, leite mich täglich, wo ich hingehe. Es ist sehr wichtig. Es gibt viele wunderbare neue Gelegenheiten, wenn wir auch unsere Füße dem Herrn geben, dann werden sie liebliche Füße. Und der Herr kann uns benutzen, freudige Nachricht viele Menschen zu bringen. Und dann sagt er aber doch, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Und das zeigt ja, obwohl der Herr alle Menschen retten möchte, für alle Menschen gestorben ist, es ist doch auch eine Entscheidung des Einzelnen, ob er an den Herrn glaubt oder nicht. Und weil es so ist, werden leider nicht alle Menschen gerettet. Weil manche möchten dem Evangelium nicht gehorchen. Manche möchten den Herrn leider nicht aufnehmen. Aber trotzdem sagt er, also kommt der Glaube aus dem Hören und das Hören durch das Wort Christi. Und das ist etwas sehr Kostbares. Es kommt nicht durch unser Wort, durch unsere Argumentationskunst oder viele geschickte Methoden, die wir vielleicht benutzen können im Evangelium heute. Nein, der Glaube kommt durch das Hören, durch das einfache Reden, aber das Hören durch das Wort Christi. Es ist so gut, wenn wir dem Wort des Herrn vertrauen, wenn wir Evangelium predigen. Der Römerbrief sagt einmal, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die Menschen zu retten vermag. Du brauchst gar nicht deinem Wort irgendwie versuchen, es besonders geschickt zu machen, sondern es geht nur darum, dass wir lernen, das, was der Herr uns gezeigt hat, auch den Menschen treu zu verkündigen. Das Wort Christi bringt den Glauben in den Menschen. Das ist wunderbar. Halleluja. Das heißt, der Herr will, dass alle Menschen gerettet werden. Er braucht uns fürs Evangelium. Und wunderbar ist, dass Gott uns aber auch ausrüstet fürs Evangelium. Und dafür können wir mal Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen. Halleluja. Vielleicht lesen wir den mal alle zusammen. So ein guter Vers. Halleluja. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Halleluja. Werdet Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Amen. Halleluja. Lass uns den Vers mal ein bisschen genießen. Halleluja. Halleluja. Kraft empfange. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Wir aber haben Kraft empfangen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Genau. Weil der Heilige Geist auf uns gekommen ist. Und wir sind seine Zeugen. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Amen. Danke, Herr. Ja. Wunderbar. Halleluja. Danke, und wir werden seine Zeugen sein. Amen. Halleluja. Ja, ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Bis an das Ende der Erde. Ich glaube, hier bei so vielen Nationen, von Jordanien bis Kanada, da ist dieses Wort auch Wahrheit. Bis an das Ende der Erde. Wie wunderbar wird es sein, wenn der Herr uns junge Menschen alle benutzen kann für seinen Vorsatz, um andere Menschen noch hineinzubringen. Es ist wirklich ein Vorrecht, ein junger Mensch zu sein. Denn besonders junge Menschen oft sind so suchend noch und offen und fragen nach dem, was das Leben wirklich soll. Und darum ist es besonders kostbar, dass der Herr uns dafür berufen hat. Und er hat uns nicht nur berufen, er hat uns auch Kraft gegeben. Ich habe das heute Mittag genossen, es so zu lesen: Herr, ich habe Kraft empfangen, weil der Heilige Geist auf mich gekommen ist. Das ist wunderbar. Wenn du denkst, du bist irgendwie geschwächt oder so unfruchtbar wie Sarah, genau dann brauchen wir dieses Wort. Wir aber haben Kraft empfangen, weil der Heilige Geist auf uns gekommen ist. Halleluja. Und so, warum? Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, der Herr gibt uns Kraft, um seine Zeugen zu sein. Der Herr lässt dich nicht alleine. Der Herr hat dich völlig ausgerüstet mit Kraft aus der Höhe, um ein Zeuge für den Herrn zu sein. Und in Hebräer 11, Vers 11, da heißt es ähnlich. Da heißt es: Durch Glauben empfing auch Sarah Kraft, schwanger zu werden, auch über die Zeit ihres Alters hinaus. Denn sie erachtete den als treu, der die Verheißung gegeben hatte. Also ich weiß nicht, wie viele die Geschichte von Sarah kennen. Sarah war die Frau von Abraham. Und Abraham und Sarah hatten die Verheißung einer großen Nachkommenschaft. Wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Rande des Meeres. Aber das Problem war, dass Sarah unfruchtbar war. Und zwar schon als sie noch jung war. Und dann ist das Problem, ja, mit der Zeit ist natürlich immer größer geworden. Weil dann, als es endlich in der Nähe war, dass Gott den Nachkommen geben wollte, heißt es, dass Abraham schon fast 100 war. Und Sarah war 90. Und ihr Körper, ihr Leib war biologisch schon in dem Sinn erstorben, dass sie überhaupt keine Kinder mehr kriegen kann. Und auch bei Abraham. Und dann hat Gott gesagt: Okay, jetzt werdet ihr einen Sohn haben. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Ja, vielleicht, ja, auch bei uns. In uns ist nicht die Kraft, irgendeinen Menschen zum Herrn zu bringen. Und ich denke, jeder, der schon mal das Evangelium gepredigt hat, der weiß, dass es da mit unserer Kraft nicht gut bestellt ist. Ja, wir können reden und wir können argumentieren, aber wir können den Menschen letztendlich nicht zum Herrn bringen. Aber es ist wunderbar. Gerade zu dem Zeitpunkt, als schon alles aus war, erstorben war, genau dann hat Gott gesagt: Und jetzt werdet ihr einen Sohn haben. Halleluja. Und das zeigt, dass der Herr alleine uns alle Kraft geben möchte, die wir brauchen, um ihm Frucht zu bringen. Keiner von uns muss fähig sein. Keiner von uns muss was Besonderes sein. Keiner von uns muss irgendwie noch lange sich ausbilden, damit er Frucht bringen kann. Sondern alles, was wir brauchen, ist uns gegeben vom Herrn. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist was Wunderbares. Lob den Herrn. Darum können wir alle für den Herrn fruchtbar sein. Lob den Herrn. Ja, weil auch Sarah konnte wirklich fruchtbar sein und so Gottes Vorsatz voranbringen. Und jetzt möchte ich ein bisschen praktisch darüber sprechen, wie können wir in unserer Erfahrung Kraft empfangen? Wie können wir den Geist, der jetzt in uns ist und der uns vom Herrn gegeben ist, so ergreifen und kennenlernen, dass diese Kraft in uns wirksam wird. Und dafür lasst uns mal Offenbarung 2, Vers 7 anschauen. Oh, Herr Jesus. Halleluja, Herr. Zeige uns, Herr, deinen Weg. Halleluja. Ja, Herr Jesus. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben. Von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Amen. Halleluja. In Hebräer 11 heißt es, Sarah empfing Kraft durch Glauben. Und genau das ist auch unser Punkt an dieser Konferenz. Doch wie setze ich meinen Glauben ein, um wirklich die Kraft des Herrn zu erfahren? Und hier in Offenbarung 2 heißt es sehr klar, wer überwindet? Und ich würde sagen, wer glaubt? Wer glaubt? Unser Glaube ist ein überwindender Glaube. Durch den Glaube können wir alles überwinden, was im Weg steht, um mit dem Herrn voranzugehen. So kostbar ist unser Glaube. Und wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Und das ist wirklich eine essentielle Erfahrung für uns alle, damit wir Kraft empfangen und in der Kraft des Herrn leben können. Unser Geist ist lebendig und braucht Speise. Unser Geist braucht heute genauso geistliche Speise, wie unser Körper Speise braucht. Und diese Speise zeigt uns der Herr, diese Speise ist in seinem Wort. Und darum ist es so gut, wenn jeder von uns so eine Gewohnheit entwickelt, täglich zum Wort zu kommen, mit Glauben, um Speise zu empfangen, um Kraft zu empfangen. Also heute Nachmittag habe ich Zeit genommen, um das Wort des Herrn zu essen. Und ich muss euch sagen, du kannst so viel Kraft empfangen durch das Wort des Herrn. Es ist wunderbar, zu diesem Wort zu kommen. Manchmal rufen wir zum Herrn und schreien zum Herrn und wollen ihn erfahren, aber irgendwie scheint er dir nicht so nahe. Aber was machst du dann? Weiter einfach schreien, das ist auch gut. Aber ich muss euch sagen, ein Schlüssel und wirklich ein wunderbarer Weg ist, zu seinem Wort zu kommen. Wir hatten heute Nachmittag eine kleine Gruppengemeinschaft und mehrere von uns haben bezeugt, sie haben gesucht und gefragt nach dem Herrn. In dem Moment, wo sie zum Wort gekommen sind, haben sie den Herrn gefunden. Und so ist es immer wieder. Der Herr zeigt sich uns in seinem Wort. Der Herr gibt sich uns in diesem Wort des Lebens immer wieder neu. Es ist ein lebendiges Wort. Und es ist dafür da, damit wir lernen, Kraft zu empfangen, damit wir dem Herrn auch dienen können. Halleluja. Doch, lob den Herrn. Und wenn wir so lernen, mit dem Herrn umzugehen in seinem Wort, dann möchte der Herr, dass wir auch gestärkt sind, den Kampf des Glaubens, den Kampf des Evangeliums zu kämpfen. Und jetzt möchte ich ein bisschen zu Epheser 6 kommen, das auch zeigt, wie real und wie wichtig dieser Kampf heute ist, in dem wir stehen. Weiß nicht, vielleicht denken manche unter uns gar nicht so sehr an den Kampf. Man denkt ja, ich glaube an den Herrn und ist alles wunderbar. Und wenn der Herr dann will, dann gehe ich in den Himmel. Aber so einfach ist es nicht. Und Epheser 6, Abvers 10 zeigt uns, es gibt wirklich einen geistlichen Kampf. Es gibt einen Feind und der ist nicht alleine. Und er steht mit aller Macht und aller Kraft gegen das Evangelium. Er kämpft dagegen, dass Menschen gerettet werden. Und deshalb kämpft er gegen dich. Weil er weiß, wenn er dich kriegt, dann, wie können weitere Menschen um dich herum gerettet werden? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, diesen Kampf im Glauben zu kämpfen. Und gleich als erstes sagt er in Vers 10, im Übrigen seid gestärkt in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Halleluja. Es ist seine Stärke, nicht unsere Stärke. Halleluja. Und jetzt lesen wir mal 11 bis 13 zusammen. Zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den systematischen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten, mit den Gewalten, mit den bösen Geistern in den Himmel. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und feststehen könnt, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt. Amen. Halleluja. Ein wirklich starkes Wort. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und jetzt sagt er, damit ihr den systematischen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Das heißt, der Teufel, der wartet nicht, sondern er ist ständig dabei anzugreifen. Er ist ständig dabei, gegen uns und gegen das Werk des Herrn anzugehen. Aber, lobt den Herrn, der Herr hat uns eine ganze wunderbare, siegreiche Waffenrüstung gegeben. Und er sagt aber nochmal, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Das heißt, wir können uns nicht raussuchen, ob wir kämpfen wollen oder nicht kämpfen wollen. Er sagt, wir haben zu kämpfen. Manchmal möchten wir vielleicht nicht kämpfen, aber wir haben keine Wahl. Aber wir kämpfen nicht mit Mächten, wir kämpfen mit den Mächten, mit den Gewalten, mit den Weltbeherrschern dieser Finsternis. Er sagt sogar mit den bösen Geistern in den Himmel. Jetzt könnte man sehr erschrecken, wenn man das liest. Aber es geht weiter. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Halleluja. Und wenn wir weiterlesen, wir erkennen, diese Waffenrüstung Gottes ist stärker. Zum Beispiel in Vers 16 heißt es, nehmt mit alledem den Schild des Glaubens auf, mit dem ihr all die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Halleluja. Der Feind hat seine Waffe, aber der Herr hat die bessere Waffe. Halleluja. Und deshalb sollen wir ermutigt sein, diesen Kampf zu kämpfen. Ich sage euch, wenn wir diesen Kampf lernen zu kämpfen, es ist eine Freude, in diesem Kampf den Sieg des Herrn zu erfahren. Halleluja. Und besonders ist dieser Kampf auch ein Kampf im Gebet. Und um wirklich in dem Herrn, im Evangelium Frucht zu bringen, möchte ich alle ermutigen, täglich und immer wieder zusammenzukommen zum Gebet. Es geht gegen Mächte und Gewalten. Es geht gegen Hindernisse, gegen die wir gar nicht anders kämpfen können. Aber durch das Gebet können wir wirklich in allen Dingen den Sieg des Herrn erfahren. Und deshalb sagt er in Vers 18, durch alles Gebet und Bitten, indem ihr alle Zeit im Geist betet und hierzu wacht mit aller Beharrlichkeit und mit Bitten für alle Heiligen. Und dann betont er nochmal, und auch für mich, dass mir das Wort gegeben werde, beim Auftun meines Mundes mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Ja, ich habe in letzter Zeit wirklich einige Erfahrungen gemacht, wie das Gebet gewirkt hat und den Weg bereitet hat. Ich habe zum Beispiel in meiner Firma ein Team von 7 Leuten, 8 Leuten. Und in diesem Team sind bisher alles Atheisten außer ich. Und am Anfang dachte ich, Herr Jesus, ja, alles nur Atheisten hier. Aber, Amen, der Herr hat so gewollt. Und da habe ich angefangen, für sie zu beten. Und ich meine, in der Arbeit hat man ja nicht die ganze Zeit die Gelegenheit, mit ihnen über das Evangelium zu predigen, sprechen, was auch wunderbar wäre. Aber immer wieder, wenn wir zusammen Mittagessen gehen, ja, dann habe ich oft den Herrn gesucht schon den ganzen Morgen und zu ihm gerufen, gesagt, Herr, gib mir einen Weg bei diesem Mittagessen, dich zu bezeugen. Und es war wirklich wunderbar. An dem einen Tag, wir liefen die Treppe runter und irgendwie ging es darum, was für Namen man seinen Kindern gibt. Und der eine sagte, ja, also, ich weiß nicht, kann man sein Kind Gott nennen? Und ich, ja, Das war, ich habe gar nichts gemacht und nichts gesagt, außer gebetet. Und dann, naja, der Nächste hatte das Gegenteil als Vorschlag, ja, okay. Aber mich hat die Situation in der Weise berührt, weil ich gesehen habe, der Herr tut was. Ja, die reden nie über den Glauben, die reden nie über Gott. Der eine Kollege, er wusste nicht mal, was das Evangelium ist, als ich ihn kennengelernt habe. Er hat noch nie eine Bibel in der Hand gehabt. Ja, das heißt, es ist für sie eigentlich überhaupt kein Thema. Aber der Herr hat durch das Gebet gleich in ihnen sowas gewirkt. Und als ich dann in der Situation war, dachte ich, okay, jetzt soll ich gleich was sagen oder was soll ich tun? Und dann hat der Herr mich berührt, nein, sage nichts, such mich und bete weiter. Und als wir dann zum Essen gelaufen sind, dann habe ich weiter für sie gebeten, gesagt, Herr, gib mir einen Weg bei diesem Essen, dich zu bezeugen. Und auf dem Weg hat der Herr zu mir gesprochen, mir gezeigt, was ich tun soll. Und als wir dann uns hingesetzt haben zum Essen, dann hat der Herr mich berührt, eine Geschichte zu erzählen, ja, über Namen in der Bibel, wie es in unserer eigenen Familie da mal eine Geschichte gab. Und dann habe ich ihnen das erzählt und dann waren wir schon bei der Bibel. Es war schon mal nicht schlecht. Und dann hat einer gemeint, ja, kommt mein Name auch in der Bibel vor? Und er heißt Detlef. Und dann habe ich ihm gesagt, und dann musste ich ihn enttäuschen. Nein, also Entschuldigung, dein Name kommt nicht in der Bibel vor. Und so ging es immer weiter. Und dann ging es um den Namen und dann hat er einen erzählt, ja, dem habe ich eine Bibel geschenkt. Er hat gesagt, ja, das ist ziemlich komisch. Das Neue Testament fängt an nur mit Namen. Die erste Seite sind nur Namen. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du auch mal weitergelesen? Dann hat er gesagt, ja, Seite 2. Er kennt ja nichts mit Kapiteln, er kann nur von Seiten reden. Und dann hat er gesagt, ja, Seite 2 ist noch komischer. Da wird einer von einer Jungfrau geboren. Und dann konnte ich ihm erklären, weißt du, dieser eine da, wie das alles gelaufen ist. Und es ist der Retter und von Gott verheißen. Und ich konnte das ganze Evangelium predigen durch diese Situation. Und das war wunderbar. Und das hat mir gezeigt, wie wichtig das Gebet ist, alle Zeit für die Menschen. Dadurch öffnet der Herr dir die Türen. Dadurch öffnet der Herr auch dein Herz, damit du weißt, was du tun sollst. Und er gibt dir die Kraft, seinen Willen zu tun. Und darum, lasst uns ermutigt sein, unablässig für die Menschen um uns herum immer wieder zu beten. Und wenn wir merken, dass wir im Gebet Schwierigkeiten haben, dann komm zum Wort und iss das Wort. Dann kannst du wieder beten. Das ist wirklich eine wunderbare Waffe, das Gebet, das der Herr uns gegeben hat. Ja, Halleluja. Und wenn wir so beten, dadurch können wir wirklich, auch wie Paulus sagt, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums bekannt machen. Und Paulus ist so stark, er sagt, er ist ein Botschafter in der Kette, also wirkliche Kette. Aber er sagt, damit ich sogar in ihr freimütig rede, wie ich reden soll. Das hat mich sehr beeindruckt. Obwohl Paulus in der Kette war, war er freimütig. Also ich muss nicht mal in der Kette sein, ja. Aber das ist der Geist, das ist die Kraft des Herrn, die in diesem Mann gewirkt hat. Und dieser selbe Geist des Glaubens, der ist auch in uns. Und dadurch können wir alle Freimut gewinnen, in jeglicher Situation, selbst in so einer, den Herrn zu bezeugen und mit Freimut das Evangelium zu verkündigen. Doch lobt den Herrn. Lass uns wirklich ermutigt sein, unseren Mund für den Herrn zu öffnen. Und ich möchte ein Beispiel erwähnen, weil wir auch öfters vielleicht, oder zuvor noch kurz ein Vers, 2. Timotheus 4, Vers 1 und 2, der zeigt, wie wichtig es ist, dass wir unseren Mund benutzen. 2. Timotheus 4, 1 und 2. Amen, Herr Jesus. Oh, Herr. Ja, ich gebiete dir ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird bei seinem Erscheinen und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Weise zurecht, tadle, ermahne, mit aller Langmut und Lehre. Amen. Halleluja. Paulus ist stark. Er sagt, ich gebiete dir ernstlich vor Gott und Christus Jesus. Und jetzt erwähnt er drei Dinge, der Lebendigen Tote richten wird. Dann bei seinem Erscheinen und seinem Reich. Und dann sagt er, predige das Wort. Und alles, was das Wort hier erwähnt, hat mit dem Evangelium zu tun. Das Gericht hat mit dem Evangelium, mit dem Wort des Evangeliums aus unserem Mund sehr viel zu tun. Weil dadurch werden Lebendige vom Gericht gerettet. Und der Herr sagt auch, wenn er zurückkommt, dann wird er, wenn wir ihn verleugnet haben, wird auch er uns verleugnen. Und wenn wir ihn bezeugt haben, wird auch er uns bezeugen vor dem Vater. Das heißt, ob der Herr mich bekennt vor dem Vater, hängt davon ab, ob ich ihn heute bekenne vor den Menschen. So wichtig ist es, dass wir lernen und üben, unseren Mund für den Herrn zu öffnen. Und wirklich unseren Mund für den Herrn nicht verschließen. Ich meine, wir schweigen ja auch nicht den ganzen Tag, ja? Wir können über so viele Dinge manchmal reden. Aber der Herr sagt hier, predige das Wort. Es ist auch gut, seinen Mund dem Herrn zu weihen fürs Evangelium. Halleluja. Zu gelegener und ungelegener Zeit. Ja, lasst uns Gelegenheiten suchen, so wie wir sie finden, wie der Herr sie gibt, damit wir vorangehen können. Und in letzter Zeit habe ich oft erfahren, der Herr gibt wirklich Gelegenheiten. Der Herr öffnet die Türen. Wenn wir ein Herz bei ihm, für ihn haben und für sein Werk und sein Evangelium. Und selbst Situationen, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob das was bringt. Vor kurzem, als ich in der Bahn war, konnte ich einem, kurz bevor ich ausgestiegen bin, noch schnell einen Traktat geben. Und er hat sich rausgestellt, er war ein Christ und in derselben Firma. Und in nur diese eine Minute hat der Herr schon benutzen können, dass wir jetzt zweimal bereits Gemeinschaft hatten. Und letztes Mal beim Mittagessen, als wir Gemeinschaft hatten, wirklich sein Geist vom Herrn auch ein Stück weit erweckt wurde. Und es hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, Gelegenheiten auszukaufen. Das war nur eine Minute. Das war nicht eine Stunde da. Es war ein kurzer Moment. Aber dieser Moment war so kostbar und so wichtig. Und deshalb ist so entscheidend, dass wir immer wieder uns stärken, bereit zu stehen fürs Evangelium. Dass der Herr Menschen gewinnen kann für sein Werk. Halleluja. Und vor kurzem gab es auch eine Situation, ja, dass wir lernen, unsere Menschenfurcht zu überwinden. Und dazu möchte ich kurz Petrus erwähnen. Viele von uns kennen wahrscheinlich diese Geschichte, wie Petrus sich verhalten hat. Und nicht nur Petrus, sondern alle Jünger. Und in Johannes 18 ist es so, dass Petrus ja den Herrn dreimal verleugnet. Dreimal. Und zwar nicht vor dem König, sondern es heißt hier, einer von den Sklaven des hohen Priester. Er sagte, bist du nicht einer von ihnen? Da heißt es, Petrus leugnete abermals. Das ist Vers 26 und 27 in Johannes 18. Da war niemand Hohes, da war niemand Besonderes, aber er hat den Herrn verleugnet. Und das ist auch bei uns, denke ich, immer wieder eine Erfahrung. Obwohl es niemand Hohes ist, obwohl es vielleicht nur ein ganz normaler Mensch in deinem Alter, vielleicht sogar dein Freund ist, trotzdem merkst du, in dir gibt es eine Menschenfurcht. In dir gibt es was, das dich blockiert, den Mund aufzumachen. Jetzt, was soll man machen? Der Feind möchte dich verdammen. Der will ja sagen, guck mal, was bist du für ein Jünger des Herrn? Du kannst nicht mal vor einem, der dich kennt, deinen Mund aufmachen. Aber mir gefällt es, wir reden in dieser Zeit über den Glauben. Und Glaube heißt nicht, du hast keine Menschenfurcht, aber Glaube heißt, du überwindest deine Menschenfurcht. Glaube heißt, du kennst den Geist, der in dir ist. Und dieser Geist ist ein Geist, durch den wir weit überwinden, jegliche Menschenfurcht. 2. Timotheus 1, Vers 7. Ein wunderbarer Vers. Den müssen wir vielleicht zusammenlesen. Der ist so gut. 2. Timotheus 1, Vers 7. Und, Amen. Wie wir unsere Menschenfurcht überwinden. Halleluja. Ja, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und des gesunden Sinnes. Und 8, darum schäme dich nicht, Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide das Böse mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Amen. Halleluja. Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und des gesunden Sinnes. Darum schäme dich nicht. Amen. Halleluja. Lob den Herrn. Es geht nicht um natürliche Kühnheit. Es geht um den Geist der Kraft, der Liebe und des gesunden Sinnes. Und dafür lasst uns unseren Glauben benutzen, diesen Geist zu entfachen. Sehr oft, immer wieder müssen wir lernen, unseren Glauben einzusetzen, um den Geist wirklich zu entfachen. Halleluja. So, lobt den Herrn. Lasst uns Menschenfurcht überwinden. Amen. Und lasst uns auch nicht aufgeben, sondern im Glauben vorangehen. Römer 4, Vers 19 bis 21. Ich lese mal vor. Und ohne im Glauben schwach zu werden, dachte er an seinen eigenen Leib, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und an den erstorbenen Leib der Sarah. Er zweifelte nicht aus Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt durch Glauben, gab Gott die Herrlichkeit und war völlig überzeugt, dass er auch zu tun vermag, was er verheißen hat. Halleluja. Lobe den Herrn. Halleluja. Abraham und Sarah hätten viele Gründe gehabt, aufzugeben. Sarah war unfruchtbar. Abraham dann war 100. Und Sarah war 90. Gibt viele Gründe, aufzugeben. Und auch bei uns denken wir manchmal, ach, ich möchte am liebsten aufgeben. Aber wir sollen nicht im Glauben schwach werden, sondern im Glauben erstarken. Und jetzt wissen wir auch, wie wir im Glauben erstarken. Und dann, es ist so gut, er zweifelte nicht aus Unglauben. Lobt den Herrn an der Verheißung Gottes. Er wurde gestärkt durch Glauben und gab Gott die Herrlichkeit. Und das ist ein Schlüssel, dass wir nicht auf die Situation schauen, nicht auf uns selbst schauen. Wenn ich auf mich selbst schaue, bin ich entmutigt. Wenn ich auf meine Erfahrung schaue, bin ich vielleicht noch mehr entmutigt. Wenn du denkst, wie du die letzten Woche versagt hast, du hast keinen Glaube mehr. Da gibt es keinen Glaube mehr in dir. Und deshalb müssen wir lernen, auf die Verheißung Gottes zu schauen. Das Wort Gottes anschauen. Nimm diesen Geist der Kraft, der Liebe, des gesunden Sinnes. Das ist die Verheißung, die wir haben. Und so wurde er nicht schwach, sondern er wurde gestärkt durch Glauben. Das ist der Weg, wie wir uns stärken. Und dann, er war völlig überzeugt. Halleluja. Dass Gott auch zu tun vermag. Und das ist, was Abraham auszeichnet. Glaube heißt, dass Gott anfängt zu wirken. Ja, unser Glaube bewegt den lebendigen Gott. Das heißt, im Evangelium wird am Ende es nie so sein, dass irgendein Mensch sich rühmen kann. Sondern es wird so sein, dass wenn du denkst, es ist aus, aber du glaubst dem Herrn, dann wird der Herr den Menschen retten. An der Uni-Arbeit, es war erstaunlicherweise immer wieder so, dass Menschen kamen, wo wir gar nicht wussten, wie die wirklich hierher kamen. Ja, irgendein Traktat, da hast du dich gar nicht mehr erinnert, dass er überhaupt ein Traktat bekommen hat. Aber der Herr hat ihn gezogen. Und das gefällt mir an diesem Vers, dass er war überzeugt, dass Gott auch zu tun vermag. Halleluja. Es geht darum, was Gott tun kann und nicht, was wir tun können. Und er ist fähig sogar, dass Sarah schwanger wird. Also kann uns alle auch fruchtbar machen. Lob den Herrn. Halleluja. Gott ist fähig, das zu tun, was er verheißen hat. Lob den Herrn. Und jetzt gibt es eine Verheißung, besonders für junge Leute. Im Psalm 144. Die ist wunderbar. Das lesen wir noch zusammen. Vers 12 und 13. Psalm 144, 12 und 13. Amen. Ja, Halleluja. Mögen unsere Söhne in ihrer Jugend sein, wie stark gewachsene Pflanzen sein. Halleluja. Stärke, Gott, die Wort des Lebens auszuteilen. Halleluja. Mein Geist muss füllen. Halleluja. Stärke. 10.000 auf unseren Weiden. Amen. Halleluja. Unser Kleinvieh mehre sich 1000, ja 10.000-fach auf unseren Weiden. Halleluja. Also bei 240 jungen Leuten bedeutet das 240.000. Halleluja. Oder 2.400.000. Halleluja. So eine Juko wollen wir auch mal haben. Lobe den Herrn. Lobe den Herrn. Möge der Herr sein Wort bald erfüllen. Und uns mehren wie das Sand am Meer. Halleluja.